Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hier läuft ja gerade direkt gegenüber von uns die IFA, die Internationale Funkausstellung. Ist das sowas, was dich auch interessiert? So neue Technologien und so?
Ich war als Jugendlicher leidenschaftlicher IFA-Besucher. Da habe ich da das erste Mal einen Flatscreen-Fernseher gesehen oder einen Kühlschrank, der Sachen im Internet bestellen kann. Angeblich ist es auch schon 30 Jahre her. Sie können es bis jetzt noch nicht richtig. Aber ich war immer sehr fasziniert von der IFA. Ja. Und früher auch Konzerte und so Zeugs im Sommergarten habe ich mir gerne angeguckt. Mittlerweile, ja, man ist natürlich, die Zukunft ist nicht ganz so verheißungsvoll geworden, wie man sie sich vorgestellt hat. Mittlerweile hat man manchmal ein bisschen Angst vor Technik. Das war zumindest in den 90ern bei mir noch nicht so.
Wie sieht's aus mit KI? Beschäftigst du dich damit schon intensiv?
Ja, man begegnet dem ja sehr viel. Und in meinem Beruf gibt es auch Leute, die da große Panik haben. Ich bin da wie bei vielen Dingen eher gelassen. Ich glaube immer, dass man irgendwie dann noch einen Dreh findet. Aber klar, ist interessant. Ich versuche mittlerweile mit fortschreitendem Lebensalter eher die positiven Dinge der Herausforderung zu sehen und hoffe natürlich, dass es in der Medizin und in der Organisation des Zusammenlebens unglaubliche Fortschritte bringen wird und habe nicht so viel Angst vor den Schattenseiten. Aber ja, wo ich es merke, ist um Lokaljournalismus. Und da nervt es mich, wenn ich merke, ich lese einen KI-Artikel, das kann man momentan ja noch relativ leicht rauslesen.
Ja.
Das regt mich ein bisschen auf. Dass auch mittlerweile relativ seriöse Medien oft machen, das nervt mich, weil ich dann doch den menschlichen Fehler dem Computerfehler vorziehe.
Gerade können wir dich erleben im Kino in einem ja, wunderbaren Film, Führer und Verführer. In der Rolle des Reichspropagandaministers Josef Goebbels.
Ja.
Wie lange musstest du denn überlegen, ob du die Rolle machen willst?
Bis zur richtigen Zusage, bevor der Film finanziert wurde, waren es nur 3 Tage, die ich überlegt habe. Aber das waren sehr intensive Überlegungen mit meiner Familie, weil man holt sich ja diese Gedankenwelt und diese Ideen ja irgendwie auch ins eigene Leben rein, wenn man sich damit intensiv beschäftigt als Schauspieler. Und das war eine Sache, die ich nicht allein entscheiden konnte. Und meine Frau war erst nicht so begeistert oder tatsächlich ein bisschen dagegen. Und ausschlaggebend war dann irgendwann das Argument vom Regisseur Joachim Lang, dass er gesagt hat, Josef Goebbels kann man eigentlich nur mit seinen eigenen Waffen schlagen und dazu braucht man das Medium, was ihm am nächsten und am liebsten war und das ist eben der Film und wir können die Bilder zeigen, von denen er nicht wollte, dass sie gesehen werden.
Genau, das ist ja der Anspruch des Films und ich finde auch wirklich sehr gut gelungen. Wie war denn diese Zeit der Vorbereitung für dich?
Die war dann tatsächlich relativ kurz, weil der Film lange nicht finanziert wurde und dann kam es überraschend dazu, dass die Slowakei als Finanzierungspartner eingesprungen ist und das war im Mai 22 und wir haben dann schon Anfang Juli angefangen zu drehen. Also hatte ich keine 2 Monate und hatte dazu auch noch was anderes zu arbeiten und war dann auch noch im Strandurlaub mit meiner Familie die letzten 2 Wochen vor dem ersten Tag und bin dann in Kroatien weit weg von allen Leuten über den Strand gelaufen und habe versucht, mir diese Texte zu merken. Also es war eine manische Arbeit, die relativ intensiv und dann doch irgendwie schnell vorbeiging, weil ich kaum Zeit hatte, Luft zu holen und nachzudenken, was im Rückblick gar nicht so schlecht war, weil man da tatsächlich intensiv an dem arbeiten konnte, aber es nicht zu nah in meine Seele eindringen konnte.
Und du hast aber auch ein paar Bücher gelesen, glaube ich, ne? So in Vorbereitung, in der Recherche.
Naja, man muss ja sagen, Josef Goebbels hat selber 35.000 Seiten Tagebücher veröffentlicht. Ja? Da habe ich ein bisschen drin rumgelesen und irgendwann dann gemerkt, das ist nichts, was mich der Rolle näher bringt, weil er auch die schon quasi für die Veröffentlichung geschrieben hat und alles von seiner Propaganda durchzogen war. Und dann habe ich angefangen, die Literatur über diese Zeit zu suchen und was ich da finden konnte und war dann relativ schnell bei Hannah Arendts Banalität des Bösen, logischerweise. Und dann habe ich noch Klaus Teweleits Männerfantasien gefunden. Und da habe ich dann tatsächlich Sachen gefunden, dieser Militarismus, das Buch fängt ja quasi zur Zeit des Ersten Weltkriegs an und versucht so ein bisschen diesen Männlichkeitskult im Faschismus aufzuarbeiten und rauszukriegen, was eigentlich das war, was diese Männer dazu gebracht hat, diese mörderischen Ideen zu haben und die Faszination aneinander und dieses sich gegenseitig bekriegen und gleichzeitig irgendwie auch zu begehren, das hat mir wahnsinnig viel erzählt über diesen Menschen Goebbels. Also der war ja dem Hitler auf eine Art und Weise erlegen, das ist ja vollkommen irrational. Also der hat seine Gedanken jeden Tag neu sortiert nach einem Halbsatz von Hitler und hatte eigentlich selbst gar keine Meinung zu irgendwas. Das war einfach nur eine unglaubliche Geltungssucht und gleichzeitig der Versuch, diesem Mann so gut es ging und so doll es ging zu gefallen. Und das war für mich dann der Schlüssel für diese Rolle.
Und war dir von Anfang an klar, dass das ja doch sehr, sehr dünnes Eis auch ist, weil es ja eine Gratwanderung ist zwischen der Heroisierung und eben natürlich auch der Persiflage, ne, der Parodie?
Genau. Also die Parodie war natürlich immer so ein bisschen eine Gefahr, weil Goebbels auch viel parodiert wurde, schon zu seinen Lebzeiten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance, weil das, was er natürlich versucht hat, war, ihn und die Seinen so heroisch wie möglich darzustellen. Und letzten Endes waren viele davon aber auch einfach erbärmliche Wichte. Und das irgendwie rauszuarbeiten, das war tatsächlich auch ein Anspruch in der Arbeit. Ich hatte eher Angst davor, ob man dieser Verantwortung vor allem den Millionen von Opfern gegenüber gerecht werden kann und ob es tatsächlich erhellend ist, wenn ich da meinen Körper zur Verfügung stelle, um Szenen nachzustellen, die so womöglich passiert wären. Und war mir auch lange nicht sicher, ob das gelungen ist, bis ich dann mit den auch im Film vorkommenden Opfern der Politik von Josef Goebbels gesprochen habe. Und die haben gesagt, doch, es ist genau wichtig, dass man das endlich mal sieht, weil was man immer vergisst, wenn man dann nächtelang auf diversen Fernsehsendern diese ganzen Filmbilder, Aufnahmen aus der NS-Zeit sieht, das sind alles Bilder, die Josef Goebbels genau so abgenommen oder sogar inszeniert hat. Wir haben kein unabhängiges Material aus dieser Zeit. Das heißt, alles, was wir in diesem Film nachstellen, sind eben diese Bilder, die es nicht gibt. Und das hat dann jemand wie Eva Scheppesi, die selber im KZ war, gesagt, das ist wichtig, dass das endlich mal gezeigt wird. Ja, und das hat mich dann beruhigt in meiner Angst.
Was würdest du sagen, warum hat diese Demagogie so gut funktioniert bei ihm?
Naja, er war der Erste, glaube ich, der erkannt hat, wie man zwei Sphären zusammenbringt, die politische Sphäre und die der Unterhaltung. Und das hat er eben kombiniert und damit die Menschen tatsächlich verführt. Also Leute sind zu einer Verabredung ins Kino gegangen mit der Liebsten oder so und haben sich einen Unterhaltungsfilm angeguckt und haben danach das Gefühl gehabt, sie müssen das Kreuz bei der NSDAP machen. Also, oder sie waren dann quasi die Parteigänger dieser Politik. Also das war schon eine sehr perfide Art und Weise, Politik und das Volk zu bringen. Und natürlich ein sehr ausgefeiltes Spiel mit den Urängsten der Menschen. Das sieht man ja jetzt auch bei verschiedensten populistischen politischen Akteuren, dass das immer gut funktioniert, wenn man die komplexen Fragen der Welt auf einfache Feindbilder runterbricht. Und das hat er tatsächlich auf eine Art und Weise in die Welt gebracht und perfektioniert. Da schneiden sich leider immer noch viele Leute eine große Scheibe von ab.
Und der Film ist tatsächlich leider ja aktueller denn je.
Ja, ich würde sagen, leider ist das immer aktuell geblieben. Jetzt kriechen sie natürlich wieder etwas sichtbarer hervor, aber es gibt schon eine Kontinuität dieses Denkens. Das wurde nicht 45 einfach auf den Mond geschossen, leider, sondern die Menschen und diese Politik, die diese Menschen gemacht haben, die ist natürlich trotzdem irgendwie in diesem Land, Deutschland und in Europa und in der Welt geblieben. Und man muss sagen, dass die Aufarbeitung anscheinend doch nicht umfassend genug war in den letzten 70 Jahren, 80 Jahren.
Wie hat sich das für dich angefühlt, als du zum ersten Mal den Film dann tatsächlich in Gänze gesehen hast?
Ich habe das fast gar nicht fassen können als Film. Ich habe da, für mich waren das einzelne Momente. Man schaut ja auch kritisch auf sich selber irgendwie. Irgendwann war ich dann aber so im Sog drin, auch aufgrund der Originalbilder, dass sich das dann irgendwann von meinem eigenen Ich abgekoppelt hat, was da passiert ist auf der Leinwand. Und ich weiß nicht, ich habe mit Fritz Karl zusammen allein in einem Kino in München diesen Film das erste Mal gesehen und wir saßen danach wirklich eine halbe Stunde einfach nur da und konnten nichts sagen. Und Joachim Lang kam dann immer und meinte, jetzt sag doch mal was. Und Fritz meinte dann einfach nur so, ich kann nichts sagen. Und wir haben dann wirklich, dann sind wir danach in ein Restaurant gegangen und es kam uns schon einfach wahnsinnig erbärmlich vor, überhaupt ein Essen zu bestellen. Und ich konnte an dem Abend gar nicht drüber sprechen. Und es fällt mir tatsächlich immer noch ein bisschen schwer. Also das ist so eine Arbeit, ich habe das immer so als Klischee empfunden, wenn Leute gesagt haben, die Antworten auf die Fragen, die findet ihr quasi in meinem Kunstwerk. Bei dem Film muss ich es wirklich sagen, ich tue mir echt schwer, da viel drüber zu sprechen. Ich denke mir immer, eigentlich habe ich alles, was ich dazu klug sagen könnte, gespielt. Und das, was man dazu sagen kann, können andere klüger sagen.
So habt ihr es ja auch in etwa ausgedrückt auf der Bühne bei der Premiere.
Ja, das war auch sowas. Da sind die anderen mit Akteure essen gegangen ins Restaurant gegenüber während des Films und ich habe mich nochmal in den Film reingesetzt. Und ich glaube, darum konnte ich nichts sagen. Die anderen kamen vom Essen und hatten natürlich diese Erfahrung, die wussten was, sie hatten den Film ja auch schon ein paar Mal gesehen, aber sie hatten nicht diese Erfahrung, die ich gerade mit diesem vollen Kinosaal hatte. Das ist ja auch eben das Erschreckende und auch das Schöne am Kino, dass man gemeinsam atmet, gemeinsam zittert, gemeinsam schluckt und das spürt, wie es, was mit den anderen Menschen im Saal passiert. Und als dann die Frage nach meiner Schauspieltechnik kam, kam mir das so dermaßen profan und fehl am Platze vor, dass ich dachte, das Mikrofon gehört denen, die tatsächlich unter dem, was wir da fiktional dargestellt haben, reell leiden mussten.
Führer und Verführer, gerade im Kino zu sehen, sehr emotional sehr berührend und absolut sehenswert. Was muss denn insgesamt für dich eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, die will ich unbedingt spielen?
Ich mache das gar nicht so richtig an Inhalten fest. Das ist bei mir meistens ein Gesamtpaket. Also mir geht's, also als Schauspieler ist man ja auch sehr darauf angewiesen, wer am Ende dieses ganze Zeug zusammenschnipselt und wer die Ideen hat. Deswegen hängt es für mich stark von der Person ab, die sich das ausdenkt oder das Vorhaben hat. Und wenn ich da das Gefühl habe, da möchte jemand eine Geschichte erzählen, die mir was Neues über die Wirklichkeit erzählen kann, dann interessiert es mich. Und dann ist es mir, dann finde ich es eher zweitrangig, was für eine Rolle ich da drin habe. Ich habe da keinen so einen schauspielerischen Ehrgeiz. Es muss unbedingt 35 große Ausbrüche geben oder so. Wenn es ein toller Film ist, dann bin ich auch gern der Stichwortgeber.
Du bist in Kärnten geboren. Es ist ja immer interessant, auch die Menschen hinter den Rollen so kennenzulernen. In Kärnten geboren, aufgewachsen, erstmal auf dem Bauernhof. Wie weit hat dich diese Zeit geprägt? Wie war deine Kindheit?
Das hat mich sehr geprägt. Es war eine ziemlich einfache Kindheit. Tatsächlich Anfang der 80er Jahre auf einem Bergbauernhof in Österreich. Klar hatten wir auch Autos und Fernseher, aber es war schon alles noch ziemlich archaisch. So. Und ich kann mich an eine wunderschöne Kindheit erinnern, wo ich eigentlich nur im Wald und auf den Feldern war und nicht viel wusste von der Welt. Und das kann man jetzt so kitschig sagen, das erdet mich bis heute, dass ich aus sogenannten einfachen Verhältnissen komme. Also mein Vater lebt da immer noch, ich bin da auch viel mit meinen Kindern und wenn ich zu Hause bin, weiß ich wieder, wo ich herkomme und wo ich eigentlich hingehöre. Und dann sind die Empfänge und die Champagnergläser schnell wieder vergessen.
Deine Mutter ist dann mit dir und deiner Schwester nach Berlin.
Ja.
Wie alt warst du da?
Das war so ein Hin und Her, aber endgültig angekommen war ich dann mit 8. Aber das erste Mal war ich, glaube ich, 6, als wir in Berlin waren. Dann sind wir nochmal zurück, wie das so ist, wenn sich Eltern trennen.
Aber das war sicherlich auch so ein, ich weiß nicht, wie man das als Kind dann empfunden hat, schon so eine Art Kulturschock. Ich meine, von Kärnten, Bauernhof und dann Berlin.
Das war ein wahnsinniger Kulturschock, ja, total. Also es hat nur ein paar Jahre gedauert, bis ich wusste, dass das natürlich die Kultur ist, die mich mehr beflügelt als jetzt der Bauernhof. Ab 14, 15 hat man die Vorzüge des Berlins der 90er Jahre natürlich in vollen Zügen genießen können. Aber am Anfang hat es mich sehr erschreckt. Also ich weiß noch, dass ich am Bahnhof Zoo meinen ersten Punker gesehen habe und erstmal geweint habe, weil ich so Angst vor diesem Menschen mit den bunten Haaren und den Nietenjacken hatte. Aber gleichzeitig fand ich es auch faszinierend. Also meine Oma lebte ja in Berlin und ich kann mich auch an tolle Nachmittage im Zoo erinnern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf dem Funkturm war, der Drachenberg am Teufelsberg. Also wir haben ja in Zehlendorf Mitte gewohnt, nach den Hausaufgaben an die Krumme Lank gefahren. Das war damals noch nicht so überlaufen wie jetzt. Und jeden Sommerabend da ins Wasser reinzuspringen, das sind schon auch sehr schöne Erinnerungen.
Du warst dann hier auf der Waldorfschule.
Genau, auf der Emil-Moll-Schule am Teltower Damm.
Inwieweit hat dich diese Schule geprägt?
Mein 18-jähriges Ich würde sagen, gar nicht. Ich habe mit diesem Quatsch überhaupt nichts mehr zu tun. Jetzt mit 42 muss ich sagen, sehr. Und sehr positiv. Es gibt ja durchaus Kritikpunkte an der Anthroposophie. Da gehe ich auch bei vielen mit. Aber was mir diese Schule vor allem vermittelt hat, ist eine absolute Angstfreiheit, weil das Tolle an der Anthroposophie neben den Schattenseiten ist, dass sie die Möglichkeiten eines jeden quasi als gegeben sieht. Es gibt nichts, was man nicht kann. Also man kriegt eine Geige in die Hand gedrückt und spielt einfach Geige. Da geht es nicht darum, dass man gerade und gut spielt, sondern es ist oft sogar so, dass die etwas am wenigsten gut können, dann quasi nach vorne gestellt werden. Es gibt ja oft Theaterproduktionen dann immer schon ab der zweiten, dritten Klasse und da sind dann die sich am unwohlsten fühlen beim Sprechen, die Hauptrollen bekommen. Und die, wie ich zum Beispiel, ein Talent in die Wiege gelegt bekommen haben, die dürfen dann halt die Kostüme verwalten. Das ist aber auch schön, weil man dadurch halt auch eine Demut dem eigenen Talent gegenüber bekommt. Heutzutage ist es ja eher so, wenn Kinder irgendeinen Funken von einem Talent haben und Eltern erkennen das, dann werden die sofort in 35 Kurse gesteckt und am besten noch Japanisch obendrauf, damit sie ja irgendwie erfolgreich werden. Und das ist eben in der Waldorfschule vollkommen obsolet. Da gibt es kein Ziel, da gibt es keinen Umzu. Und das ist was ich schon für mein Leben total mitgenommen habe. Und ich habe wirklich sprechen gelernt. Ich habe nie eine Schauspielschule besucht, aber mein Sprachvermögen und meine Art und Weise, mich auf einer Bühne zu bewegen, das habe ich an der Waldorfschule gelernt.
Und du hast selber ja auch tatsächlich Geige gespielt und dann ein bisschen später Gitarre.
Genau, ich habe 7 Jahre lang Geige gespielt und bin dann, wie das so ist als Teenager, es gab dann die Band Nirvana und Kurt Cobain hat eben nicht Geige gespielt, sondern Gitarre. Also war es für mich dann ziemlich klar, dass ich unbedingt eine Gitarre haben muss. Ich weiß noch, das war eine Klassenfahrt in der 5. oder so und wir hatten einen Werklehrer, Herr Schulz, und der hatte eine 12-seitige Western-Gitarre mit. Und da habe ich dann meine ersten Lieder drauf gespielt am Lagerfeuer und dachte, das ist das Schönste, was mir jemals passiert ist, dieses Instrument und was da rauskommt. Und dann bin ich mit diesem Herrn Schulz sofort in den American Guitar Shop in Wilmersdorf gegangen nach dieser Klassenfahrt und habe mir meine erste Gitarre von meinem Taschengeld gekauft.
Und als Gitarrenspieler bei einer Klassenfahrt bist du ja ganz weit vorne, auch bei den Mädels.
Ja, ich habe immer nur 2 Lieder gespielt. Das gab andere, die konnten mehr.
Welche 2 Lieder waren das?
Das war damals Come As You Are von Nirvana und schrecklicherweise Lemon Tree von Fool's Garden.
War denn auch die Waldorfschule, die quasi so die Leidenschaft auch für Schauspielerei schon bei dir geweckt hatte?
Nee, also zur Schauspielerei bin ich auch eher zufällig gekommen. Ich wurde quasi aus der Waldorfschule weggecastet, weil es sich dann auch rumgesprochen hatte bei Castingagenturen, dass das eine Talentgrube sein könnte. Aber mich hat am Anfang an der Schauspielerei eher fasziniert, dass ich als Erwachsener wahrgenommen wurde und Verantwortung übertragen bekommen habe von anderen Erwachsenen und dass ich vor allem viel reisen durfte. Und ich wollte schon immer viel reisen. Und als ich dann mit 14 oder so das erste Mal alleine in Köln war zum Drehen, dachte ich, das ist eigentlich der beste Beruf. Also dieses Text auswendig lernen nervt zwar ein bisschen und das am Set ist jetzt auch nicht unbedingt meins, aber dass ich die ganze Zeit in irgendwelchen Hotels sein kann, das ist ja großartig. Und dann kam tatsächlich die Erkenntnis, dass man mit Schauspielerei mehr machen kann, als nur rumreisen und Hotels wohnen. Das kam tatsächlich eigentlich erst mit Sonderlee. Also über Leander Hausmann und vor allem über die Nächte im Diener, wo ich dann Ignaz Kirchner und Katharina Thalbach und Henry Hübchen zugeguckt habe und gehört habe, wie sie über ihren Beruf und ihr Leben gesprochen haben. Und da dachte ich, das ist eigentlich das, was ich will. Und das geht's gar nicht um Schauspiel, es geht eigentlich ums Geschichtenerzählen. Also ich hatte das Gefühl, so wie Kathi Thalbach Geschichten erzählt an diesen Abenden da, so möchte ich auch Geschichten den Menschen erzählen.
Du bist mit 15 ausgezogen zu Hause.
Ja.
Und nach Kreuzberg.
Genau, aber in ein vollkommen anderes Kreuzberg als das Kreuzberg von heute. Ich bin in die Grimmstraße gezogen im Sommer, was war das, 98, glaube ich. Da war das die langweiligste Straße der Bundesrepublik. Also da war gar nichts, da gab es nicht mal eine Kneipe. Also es war wirklich, also die Oranienstraße, da gab es noch ein paar Überreste der 80er Jahre, aber alles spielte sich eigentlich auf der Kastanienallee in Prenzlauer Berg ab. Und es war aber genau richtig. Das war total, ich hab's total geliebt. Ich weiß noch, mein erster Abend in meiner neuen Wohnung, ich hatte die Fenster aufgerissen, es war Sommer, Juni oder Juli, Sommerferien, da war ich gerade ausgezogen. Und es gab eine Party, Barnaby Metschurat, der Schauspieler, mit dem spielte ich da gerade an der Tribüne Theater, und der hat gesagt, heute Abend ist eine Party auf einem Dampfer, der fährt von der Friedrichstraße zum Müggelsee und wieder zurück. Der Dub Cruiser nannte sich das, da lief so Reggae, und er hatte eine Flasche Martini Rosso dabei im Rucksack, und wir sind mit diesem Dub Cruiser zum Müggelsee und zurückgefahren, und dann bin ich da um 4 Uhr morgens ausgestiegen und habe versucht, meine Wohnung wiederzufinden. Und ich bin am Kottbusser Tor rumgeirrt und habe diese scheiß Grimmstraße nicht gefunden. Und da wirklich bis morgens um 8 oder so bin ich da in der Gegend rumgeeiert. Und dann kam ich aber wieder zu Hause rein, nachdem ich dann endlich diese Tür gefunden hatte, und bin in den 5. Stock da hochgeeiert, habe die Tür aufgemacht, es war nichts drin, ich habe mich auf die Dielen gelegt und dachte nur so, ja, jetzt fängt das Leben an.
Und es war insgesamt, glaube ich, eine recht wilde Zeit auch für dich.
Ja, absolut, natürlich. Ich war jung und hatte Geld. Ja, und ich hatte viele gute Freunde, die konnte ich mit dem Geld versorgen, oder wir konnten viel Spaß damit haben. Es war wirklich super. Ich hab's geliebt, meine Jugend in Berlin. Das war großartig. Es war eben, das kann man, können sich viele, die jetzt erst nach Berlin gezogen sind, wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Es war wirklich alles möglich. Es war wirklich, man hatte das Gefühl, man ist außerhalb von Raum und Zeit. Die Welt dreht sich zwar weiter, aber das hat mit uns hier nichts zu tun. Wir bauen uns unsere eigene Welt und wir können machen, was wir wollen. Und es besteht alles nur aus Freundschaft, Friede und Freude.
Und deine Sicht auf Berlin heute?
Ja, wir haben es, glaube ich, zu laut erzählt, wie toll es hier ist. Es wurde dann irgendwann relativ voll. Es gibt diese Räume immer noch, und ich bin mir sicher, wenn man mit 22 jetzt in die Weserstraße zieht, dann hat man ähnliche Gefühle wie ich damals. Es kostet nur sehr viel mehr Geld. Man muss mehr Filme drehen als ich damals, glaube ich, um das Leben zu leben, was ich damals leben konnte. Und ich finde es ein bisschen schade, wie schludrig, sage ich mal, mit dem kulturellen Erbe dieser Stadt umgegangen wird. Also wie schnell einfach irgendwas überbetoniert wird, glattgebügelt, wegsaniert. Ich glaube, viele Menschen auf der Welt kommen nach Berlin wegen seiner zeithistorischen Bedeutung, dass hier einfach mal die Geschichte des 20. Jahrhunderts aufeinander traf von allen Seiten. Und wenn man das alles permanent versucht auszulöschen und durch irgendwelche Eventbuden zu ersetzen, dann wird irgendwann keiner mehr nach Berlin kommen, weil wir haben leider kein Notre Dame. Wir haben eigentlich nur das ICC. Und wenn man das zum Beispiel abreißt, steht halt irgendwann nur noch die Mall of Berlin. Und ich glaube, deswegen kommt keiner aus Chicago.
Wie politisch warst du damals in deiner Jugend hier in Berlin?
Ziemlich, das gehört aber ganz, das war vollkommen normal. In den 90er Jahren muss man eben auch sagen, da gab es auch Bereiche in Berlin, wo Leute mit kurzen Haaren und hohen Stiefeln hinkommen wollten und nicht wollten, dass wir da unsere schönen Punkkonzerte machen oder unsere Freiräume haben und unsere Kneipen. Und da musste man sich dagegen wehren. Und da gab es etwas, das hat es heute fast zu einem Schimpfwort verkommen, es gab die Antifa. Und die Antifa, oder es gab verschiedenste Antifa-Gruppen. Und ich war in einer Jugend-Antifa-Gruppe und heute wird einem das ja immer so im Kopf gehauen, Antifa, was soll das? Und ich kann einfach nur sagen, das heißt Antifaschismus. Und nach der Erfahrung des Faschismus des 20. Jahrhunderts ist die einzig vernünftige Haltung zur Welt Antifaschismus. Das heißt nicht, dass ich als Steinewerfer werfender Hooligan durch die Gegend ziehe. Aber wir haben zum Beispiel Straßenblockaden bei NPD-Aufmärschen gemacht, indem wir uns auf den Boden gesetzt haben. Wir hatten damals noch nicht so einen guten Kleber wie die Klimakleber. Wir hätten uns vielleicht auch festkleben sollen. Aber es ging tatsächlich vor allem darum, Räume zu verteidigen und nicht irgendjemanden anzugreifen. Es ging darum, dass Leute aus bestimmten Gegenden kommen wollten und Leute mit bunten Haaren oder dunkler Hautfarbe verprügeln wollten. Und die musste man abwehren.
Welchen Film würdest du selber als deinen Durchbruch empfinden? Weil alle bringen erstmal natürlich immer die Sonnenallee. Ja. Ja? Wenn sie deinen Namen hören, natürlich jetzt auch alles andere. Aber Sonnenallee ist irgendwie so gesetzt.
Das ist allerdings nur in Berlin so. Das ist in München schon ganz anders.
In München ist ja vieles anders.
Ja, genau. In München ist es crazy. Nein, mein gefühlter Durchbruch war ein Polizeiruf 110 mit Jutta Hoffmann von Matti Geschonek. Der hieß Mörderkind. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jemand anderes, während ich hier gerade spiele. Und das haben auch andere Leute so gesehen. Das habe ich auch gemerkt, da wurde ich das erste Mal am Bahnhof Zoo bei McDonald's auf dem Klo von der Klofrau angesprochen, ob ich nicht gestern im Fernsehen war. Und da dachte ich, jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Genau, und dann kam der Sommer, wo ich Sonderlee gedreht habe. Und dann hat niemand so richtig geglaubt, dass der Film was wird. Ich weiß, es gab eine Teampremiere, da war der Film eine Dreiviertelstunde länger, als er jetzt in der jetzigen Fassung war. Und er war ehrlich gesagt ziemlich öde und wir sind alle raus und dachten so, um Jottes Willen, also irgendwie ziemlich konfuser Haufen Quark. Und dann hat sich Leander, glaube ich, nochmal rangesetzt und gekürzt und dann war das auf einmal so ein unfassbar guter Film und dann ist der so durch die Decke gegangen, das hat ja damals keiner erwartet, da gab es noch keine Ostalgie, das war erst gerade ein paar Jahre her, da wollte eigentlich niemand was mit der DDR zu tun haben und auf einmal hat er aber einen Ton gefunden, der eben nicht mit dem Zeigefinger, aber trotzdem kritisch mit dieser Zeit umgegangen ist. Und die Leute haben sich abgeholt gefühlt und ernst genommen. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Film bis heute so besonders macht und warum das immer noch so ist, wenn ich in Glauchau bin oder in Schwedt oder in Leipzig oder so, dass es da Menschen gibt, die mit mir und dieser Figur Wuschel und diesem Doppelalbum einfach ein ganzes Leben verbinden, weil das von ihrem Leben erzählt. Und zwar jenseits ideologischer Grabenkämpfe. Es geht einfach darum, wie es am Anfang des Films heißt. Ich war jung, ich war verliebt, es war die beste Zeit meines Lebens.
Ja, es ist immer wieder ein toller Film, den man auch immer wieder sehen kann. Für Crazy bist du, glaube ich, da ausgezeichnet worden als bester Nachwuchsschauspieler.
Genau.
War das auch?
Ex-Equo mit Tom Schilling, muss ich sagen. Wir haben beide den Bayerischen Filmpreis
bekommen. Ja, und war das für dich auch so ein Wendepunkt?
Als der Preis verliehen wurde, war ich in Chicago mit meiner Band und habe versucht, die Platte aufzunehmen. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Aber es gab 20.000 Mark, die ich nicht versteuern musste.
Genau.
Das habe ich gemerkt.
Damit sind wir fast bei deiner Band, aber ich wollte dich noch zu deiner anderen Sache sagen. Dir wurde die Hauptrolle zu Falcos Leben angeboten. Das hast du abgelehnt. Ja. Warum?
Ich habe damals gesagt, weil ich nicht in der Lage bin, ein 45-jähriges Leben zu fassen. Das ist wie die meisten Pressemitteilungen natürlich gelogen. Ich fand das Drehbuch einfach doof. Ich fand es ein richtig doofes Drehbuch. Ich wollte bei dem Film nicht mitmachen.
Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und dann ging es ja im Grunde genommen, also wenn man so deine Vita verfolgt, so Schlag auf Schlag. Oder gab es da auch Momente, wo du mal überlegt hast, Mensch, vielleicht hätte ich doch lieber was anderes machen sollen?
Ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich unbedingt irgendeine soziale Arbeit machen. Und ich wollte eigentlich in Bolivien in indigenen Gemeinden arbeiten. Und mein damaliger Agent hat leider immer gesagt, nee, das passt jetzt gar nicht, da kommt jetzt demnächst der und der Film. Und der kam aber dann irgendwie nie. Diese große Hauptrolle, von der immer gequatscht wurde, die kam tatsächlich nie so richtig. Und ich habe das dann trotzdem nicht gemacht. Ich bin sehr viel mit dem Rucksack rumgereist, aber immer nur so 2-3 Monate, weil ich dachte, jetzt muss ich wieder zurück, weil es steht ja dieses Casting an oder was weiß ich oder die nächste große Chance. Das ärgert mich im Rückblick. Das wäre auch mein Tipp an alle jungen Schauspieler, wenn ihr jemals den Drang habt, noch irgendwas in eurem Leben zu machen, macht's, solange ihr jung seid.
Do it now.
Ja, und vor allem ist es ein Werkzeugkasten, den man für seinen Beruf braucht. Viel mehr als irgendwelche Coachings oder keine Ahnung. Schauspielschulen ist das Leben da draußen und die Erfahrung, die man da machen kann, das ist der Werkzeugkasten, auf den man später zurückgreifen kann. Und da hätte ich gerne noch 2, 3 Schraubenzieher mehr reingelegt.
Du hast gerade deine Band oder ja die Band erwähnt. Du bist ja in einer Band.
Ich bin in verschiedensten Bands, ja, aber ich bin in einer...
Du bist in verschiedensten Bands. Erzähl.
Nein, mittlerweile, ach, das ist ja, die Zeiten haben sich geändert. Das ist nicht mehr so wie bei den Stones. Ich spiele mit vielen verschiedenen Leuten immer wieder in verschiedensten Konstellationen Musik. Es gab eine Band, die sich durch mein Leben gezogen hat, die hieß oder heißt Gary. Uns gibt es auch noch, aber wir haben alle Kinder und wir wissen alle, Musik ist mittlerweile ein teures Hobby. Und ja, und ansonsten mache ich halt selber relativ viel Musik, wo aber viele Leute mitspielen, die auch damals in der Band gespielt haben. Also jetzt zum Beispiel habe ich ja eine Platte mit Tucholsky-Vertonung gemacht. Da ist Daniel Moheit auch dabei, der spielt bei der Band Gary auch Bass. Hier spielt er Akkordeon. Mit dem bin ich auch viel auf Tournee, mit dem habe ich auch schon Theaterprojekte gemacht. Also es gibt da verschiedenste Querverästelungen, also meine Band ist mittlerweile sehr groß, ist eher ein Orchester.
Neues Album, gerade rausgekommen.
Ja, genau.
Vertonung von Tucholsky-Gedichten. Wie und wann vor allen Dingen hast du Tucholsky für dich dann entdeckt?
Der war immer da. Meine Oma war eine Ur-Berlinerin. Also die ist tatsächlich in Berlin geboren, aufgewachsen, nie weg gewesen. Und bei der stand Tucholsky immer im Schrank. Das war so ein bisschen Säulenheiliger. Von ihr und auch von ihren Freundinnen. Also Tucholsky war auch bei meinen Tanten, Onkel. Also es war immer da so. Ich hatte den aber immer eher so als, für mich war der so ein bisschen so Tucholsky-Zille, keine Ahnung, Berliner Weiße. Das weiß man Bescheid, Dampfverfahren, so ungefähr. Und dann habe ich eben diesen Goebbels-Film gemacht, also Führer und Verführer. Und da war es dann so, dass der Joachim Lang, der Regisseur, ein Festival leitet in Stuttgart, das Spoken Arts Festival, das Festival des gesprochenen Wortes. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht im Winter nach unserem Dreh einen Tucholsky-Abend machen möchte. Und da war ich so ein bisschen, haben jetzt schon sehr viele Leute und auch wahrscheinlich sehr gut gemacht. Und ich habe auch ein paar gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich dem noch was hinzufügen kann. Er hat aber darauf bestanden. So, und dann wollte er mir immer eine Textfassung schicken mit seinen liebsten Texten, die kam aber nie. Und ich hatte zu Hause dieses Gesamtwerk rumstehen und dann dachte ich, gucke ich doch mal rein. Und ich hatte 2 Jahre zuvor ein Projekt gemacht mit den frühen Gedichten von Stefan Heim. Da habe ich Lieder draus gemacht. Und dann dachte ich, naja, wenn dann irgendwann die Texte von Joachim kommen, vielleicht erfinde ich noch 2, 3 Lieder, dann kann ich das so ein bisschen auflockern. Und dann bin ich da reingetaucht und auf einmal habe ich diese melancholische und trotzdem positive Lebenszugewandtheit von Tucholsky entdeckt, die mir gar nicht so klar war und die mir so viel über unser Leben und unsere Umbrüche und Verunsicherungen erzählt haben, dass ich auf einmal, hatte ich da auf einmal 20 Lieder fertig, die mir selber sehr gut gefallen haben und meinen Kindern auch sehr gut gefallen haben, was sehr wichtig ist. Und dann habe ich dann auch längere Prosatexte gefunden und dachte, es gibt lange schon keine gute Sammlung an Tucholsky-Texten mehr. Vielleicht frage ich mal meinen Freund Jörg Sundermeier vom großartigen Verbrecherverlag, ob ich da ein Buch machen kann. Und der Jörg meinte ja. Und dann habe ich das erste Konzert oder die erste Aufführung quasi mit ein paar Texten und diesen Liedern gemacht. Und dann, das war in Stuttgart of all places. Und die waren dann alle durch alle Generationen und ich sag mal, Klassen so angetan davon und sind so positiv da rausgegangen, das hatte ich vorher noch nie bei einer Theatersache, die ich gemacht habe. Dieses Gefühl von den Leuten, dass es sie so tatsächlich in ihrem Leben erreicht hat. Und dann dachte ich, ja, dann sollte ich vielleicht auch noch eine Platte draus machen. Und dann habe ich auch noch eine Platte aufgenommen und dann bin ich damit jetzt die ganze Zeit auf Tour und es löst sich tatsächlich genau das ein, das Gefühl, das ich da auch hatte, in diesen ganzen Verwirrungen da draußen, hat es so was Bestärkendes, was der Tucholsky gemacht hat. Also dieses, wie man ihn ja genannt hat, das kleine Dickerchen, ja. Wenn man sich den vorstellt, wie der auf dem Kuder mit einem Likörchen in der Hand vor der Kneipe steht und sich einfach die Leute da anguckt, und er tut es nie mit abschätzigem Blick. Es ist immer Interesse an den banalsten und absurdesten Dingen, die da an ihm vorbeigehen. Und er beschreibt es so toll mit so einer unglaublichen Liebe zum Menschen an sich, dass das total toll ist, damit jetzt auf Tour zu sein und zu merken, dass das bei den Leuten ankommt. Weil das Schreckliche ist, es hat sich in den letzten 100 Jahren nicht viel verändert. Also wir haben die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Ängste und die gleichen Herausforderungen zu meistern wie in den 20er Jahren. Mit dem einzigen Unterschied, dass nach den 20er Jahren die 30er und 40er Jahre kamen und davon wissen wir, und das wusste Tucholsky noch nicht, und da haben wir einen Vorteil. Wir wissen, wo es hinführen kann und können vielleicht früher auf die Bremse treten.
Tucholsky, dein neues Album. Und wir können dich hier erleben in Berlin im Renaissance-Theater jetzt am Mittwoch mit deinem Tucholsky-Abend. Was steht sonst noch an jetzt in den nächsten Monaten, wo wir dich sehen können oder schon spruchreife Projekte? Erstmal im Kino natürlich.
Ja, im
Führer
Kino,
und Verführer.
Der Film läuft noch
im Kino.
Muss. Ansonsten,
ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal, wie man so schön sagt, gar nicht mehr so viel in der Pipeline. Ich bin wirklich viel auf Tournee mit dem Tucholsky. Ich spiele auch nochmal in Berlin und so. Und nächstes Jahr.
Und zwar am 19. Januar.
Ha! Ja, genau.
Auch im Renaissance-Theater.
Es sind auch noch ein paar andere Sachen sogar gerade am Köcheln, auch in Berlin. Es gibt mehrere Interessenten in Berlin und das passt natürlich auch nach Berlin. Genau, das mache ich. Ich muss noch dazu sagen, wie das Programm heißt, weil das bin ich nämlich sehr stolz auf den Titel. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. So heißt das. Das ist aus ein Zitat aus einer Kurzgeschichte von Tucholsky, was ich nach langem Suchen entdeckt habe, weil ich immer nicht wusste, wie ich es nennen soll. Genau, das ist mein Hauptding. Und dann mache ich jetzt einen Film mit Adrian Geuginger. Das ist ein österreichischer junger Regisseur, der war sehr erfolgreich mit Der Fuchs, hat auch einen deutschen Filmpreis dafür bekommen. Und wir machen einen Film über ein Paar, ein Mann und eine Frau, die sich verliebt haben. Er war Straßenclown, sie wollte Schauspielerin werden. Das ist eine wahre Geschichte. Sie kamen dann irgendwann zusammen und waren beide Clowns, haben Kinder bekommen und schrecklicherweise ist dann der Mann mit den beiden Kindern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und sie ist mittlerweile eine der wahrscheinlich wichtigsten Trauerberaterinnen im deutschsprachigen Raum und das ist quasi ihre und seine Lebensgeschichte und dazu muss ich Clown werden und zwar ein ziemlich guter, weil der Heli, den ich da spiele, der war ein sehr guter Clown und ich bin seit Wochen dabei, Monaten jongliere ich schon wie ein Irrer und mache irgendwelches Zeug und ich habe wieder angefangen Inline zu skaten, weil der hat immer so zu Walzermusik so mit einem Besen und Inlineskates in der Fußgängerzone getanzt. Und nach 20 Jahren habe ich mir wieder diese Rolldinger rangemacht. Und das Absurde ist, es sieht total beknackt aus, glaube ich. Also es sieht ja auch bei Leuten, die richtig gut Inlineskaten können, ziemlich beknackt aus. Aber es macht so unfassbar Spaß. Also ich bin mir manchmal ziemlich peinlich, wenn ich so durch die Straßen rase. Aber es ist eine große Freude.
Und wir freuen uns jetzt erstmal auf Mittwoch, dann Tucholsky-Abend im Renaissance-Theater. Ja. Robert, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.